Amén. Amén. Wir setzen uns. Wir dürfen dessen gewiss sein, dass seine Wahrheit voranschreitet. Und genauso wissen wir, dass nicht alle aus der Wahrheit sind und nicht alle auf die Stimme des Wortes Gottes hören werden. Aber Johannes schreibt, wer aus der Wahrheit ist, der hört Gottes Wort. Daran erkennen wir, ob wir vom Geiste Gottes geleitet werden. Wahrheit ist unteilbar. Über Wahrheit kann man nicht diskutieren. Aber sie muss einem, jeden Einzelnen, durch den Geist der Wahrheit geoffenbart werden. Nicht einer kann den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Da, wo Menschen auf Lehrstühlen sitzen, werden verschiedene Richtungen sein. Da, wo Gott zu seinem Recht kommt und wirklich durch sein Wort und durch seinen Geist reden und wirken kann, gibt es nur noch eine Richtung und die geht nach oben. Sie ist dann nicht mehr die Richtung eines Menschen. Und ich weiß, dass wir darin missverstanden werden, indem Leute, die uns vielleicht nicht gut gesonnen sind, die Bemerkung machen, ach, das ist ja da die Brenhem-Richtung. Wir sind nicht die Paulus-Richtung und nicht die Petrus-Richtung und nicht die Brenhem-Richtung und schon gar nicht die Frank-Richtung. Wir haben uns durch die Gnade Gottes, durch das Wort Gottes ausrichten lassen und in Übereinstimmung mit dem, was geschrieben steht, bringen lassen. Wenn wir darin missverstanden werden, so können wir es nicht ändern. Leugnen können wir nicht, dass Gott bestimmte Menschen zu gewissen Zeiten in besonderer Weise gerufen, beauftragt, durch sie, durch ihren Dienst Heilsgeschichte gemacht hat. Wie wir es oft betont haben, man kann die Propheten, man kann die Apostel nicht einfach aus dem Gesamtprogramm herausnehmen. Denn Gott hat sie in sein Programm hineingestellt. Wenn ein Mose zu dem Programm Gottes gehört, dann haben wir ihn als Menschen, die vor Gott bestehen wollen, zu respektieren und die göttliche Entscheidung anzuerkennen. So war es und so trifft es auf alle Propheten und Männer Gottes zu, die von Anfang an unter der direkten Leitung und Inspiration des Geistes gewirkt und gesprochen haben. Im Neuen Testament wird ja noch gesagt, heilige Männer haben von Gott aus geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Nicht von einem Geltungsbedürfnis, nicht um etwas zu sein, sondern unter einem göttlichen Muss führten sie ihren Auftrag aus. Und die meisten werden es getan haben, wie ich es schon oft tat, und sagte, Herr, nimm, wen du willst. Aber lass mich aus dem Spiel. Ich habe tatsächlich, ob ihr mir das abnehmt oder nicht, ich habe schon mal eine ganz irdische Formulierung gebraucht und habe gesagt, Herr, ich bitte um meine Entlassung. Aber bei Gott gibt es keine Entlassung. Wenn ein Prophet Elia in die Wüste geht und sagt, Herr, ich will sterben, ich mache nicht mehr weiter, ich bin genauso wie meine Väter, dann wissen wir, dass der Auftrag eines Mannes Gottes niemals leicht war. Er hatte das gesamte Volk, den Teufel und die Höllenmacht gegen sich. Aber er hatte Gott für sich. Und Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann wider uns sein? Diese Gewissheit, dass Gott für uns ist, dass er mit uns ist, genügt uns. Und das ist der Dorn im Auge, das ist der Stein des Anstoßes, und deshalb wütet der Feind in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Im Übrigen ist ihm bekannt, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und diese Zeit möchte er nutzen, um alles durcheinander zu bringen. Ihr Lieben, die göttliche Ordnung wird nur da sein können, wo wir uns dem Worte Gottes fügen, denn darin ist seine Ordnung festgelegt worden. Überall da, wo Menschen das Werk tun oder gar andere Geister wirksam sind, wird immer Unordnung entstehen. Aber Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth, Gott ist ein Gott der Ordnung in allen Gemeinden der Heiligen. Aber in diese göttliche Ordnung muss erst alles wieder zurückgebracht werden. Wir wissen ja, wenn wir mit den Predigten und dem Dienst Bruder Brennhims vertraut sind, dass es um die Zurückerstattung alles dessen geht, was ursprünglich in der Gemeinde war, dann aber verloren gegangen ist, und dass die Gemeinde am Ende in ihren ursprünglichen Zustand zurückgebracht wird und neu Offenbarungsstätte des allmächtigen Gottes sein kann. Nicht ein frommer Verein, sondern Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist das Endziel. Und wir glauben, dass alle, die zur Gemeinde gehören, werden sich durch den Geist Gottes führen und leiten lassen. Amen. Man wird manches zurücklassen müssen, um das, was Gott geben möchte, annehmen zu können. Die meisten halten das Alte, ob es Überlieferungen, Ansichten, Lehren, Traditionen sind, so krampfhaft fest. Und dann wollen sie etwas Neues zur gleichen Zeit nehmen. Das geht nicht. Man muss das Alte zunächst einmal aus den Händen legen, um das Neue annehmen zu können. Und ich bin Gott wirklich dankbar für die Gnade. Es ist nicht mein Verdienst und Würdigkeit, sondern allein die Barmherzigkeit des Herrn. Als ich damals Bruder Brenhim im Jahre 55 hörte, genügten mir die ersten paar Minuten, um überzeugt zu sein, für ewig überzeugt zu sein, dass dieser Mann ein Mann Gottes ist. Und ich meine, wir sind ja heute unter uns. Und man braucht keine Predigt zu halten. Ihr hört sie ja immer wieder. Wir bekommen sie zugesandt und auch die Kassetten. Damals, im August 55, haben Tausende das Wort gehört, die große Evangelisation miterlebt und die größten Taten Gottes seit den Tagen Jesu gesehen. Und wisst ihr, was am Tage geschah? Am nächsten Tage? Da waren überall Gruppen. Und sie haben diskutiert. Und der eine hat das auszusetzen gehabt und der andere das. Dem einen passte die amerikanische Art nicht. Dem anderen war es unbegreiflich, dass Bruder Brenhim schwach geworden ist, wenn er Visionen sah. Und so hatten die verschiedenen Gruppen ihre Besprechungen und es schien, als kannten die sich untereinander. Ich war wohl der einzige Fremdling und ging dann so von Gruppe zu Gruppe und hab mal hier gehört und mal da und mal dort. Ihr Lieben, ich sage das heute zur Ehre Gottes als ein Zeugnis. Mich ließ unberührt, was all diese Kritiker zu sagen hatten. Denn ich hatte schon einige Stunden geweint, nachdem ich sah, was Gott getan hatte. Es war so tief in meinem Herzen verankert, wenn einer gekommen wäre und gesagt hätte, der Mann ist ein Verbrecher, dann wäre das an mir genauso abgeprallt wie Erbsen an der Wand. Für mich war es ein Mann von Gott gesandt, mit einer Botschaft. Aber Gott sendet ja nicht einen Menschen, dass wir über ihn zu Gericht sitzen und unsere Maßstäbe anlegen, die sowieso schon lange nicht mehr stimmen. Die stimmen schon lange nicht mehr. Aber wir legen sie immer wieder an. Und darin ist das große Problem bis in die heutige Zeit. Der eine sagte, wenn das ein solcher Gottesmann ist und die Kraft Gottes über ihn kommt, dann müsste er stark werden. Ich habe die Bibel ja auch nicht immer und alle Zeit schon so gekannt wie heute. Daniel hat ein Gesicht gesehen und es war ihm einige Tage übel. Sein Leib war mitgenommen von der übernatürlichen Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Und da waren diese supergeistlichen Prediger, die so die Gesichter aus den Ärmel schütteln, die Augen zumachen und dann ihre Storys erzählen. Und die werden natürlich immer stärker. Aber wenn ein Mensch wahrhaftig im Geiste ist, das kann dieser Leib noch gar nicht so ertragen. Ich habe eins feststellen können. Jeder Mensch, der vor Gott bestehen möchte und bestehen wird, darf sich nicht an ihm ärgern. Er darf sich nicht an dem stoßen, was Gott tut. In den Tagen Jesu hat es ja die meisten Kritiker gegeben. Dem einen passte das nicht und dem anderen jenes nicht. Dass er am Sabbat heilte, dass er durch das Ehrenfeld ging und seine Jünger Ehren nahmen, so stand es im Gesetz. Es war gar nicht einmal verboten. Aber sie suchten immer wieder eine Gelegenheit, ihn zu tadeln. Sie waren stets hinter ihm her. Ein Zeichen, dass sie an Gott vorbeigedacht, vorbeigesungen, vorbeigebeten und vorbeigelebt haben. Menschen, die das Wirken Gottes in ihrer Zeit nicht erkennen und von diesem Wirken Gottes nicht erfasst werden, leben an Gott vorbei. Von der Vergangenheit können wir heute nicht leben. Mose hatte seine Zeit, Elia seine, die Apostel ihre. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Von uns erwartet Gott, dass wir ihm jetzt Glauben schenken. Das zu glauben, was Gott in den Tagen Moses getan hat. Solchen Glauben hatten auch die Schriftgelehrten. Die sagten, wir haben Mose und die Propheten und Abraham ist unser Vater. Und da ist dem Herrn der Kragen geplatzt. Und da sagt er, wenn Abraham euer Vater wäre, dann hättet ihr mich erkannt, denn Abraham hat meinen Tag gesehen und hat sich darüber gefreut. Und er sagt, ihr Abraham, wer bin ich? Sie begriffen es nicht. Sie hatten den Buchstaben, aber nicht den Geist, der den Buchstaben lebendig, ja, zu einer göttlichen Offenbarung macht. Und darum geht es ja jetzt nicht um Offenbarungen, die ich oder du haben, sondern um göttliche Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Ich meine, die Zeit ist gekommen, dass eine Trennungslinie gezogen wird, dass alles Menschliche vom Göttlichen geschieden wird. Als Gott sprach, es werde Licht, ward es Licht. Und direkt im nächsten Satz steht, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Wenn Gott redet, wenn es Licht wird durch das gesprochene Wort Gottes, mit dieser Erscheinung des Lichtes tritt eine Scheidung ein. Und unser Herr spricht, zu einer Scheidung bin ich in diese Welt gekommen. Und er sagt sogar, damit die Sehenden blind werden und die Blinden sehen werden. Und schon wieder fühlten sich die Schriftgelehrten angesprochen und sprachen untereinander, meint er etwa uns, dass wir blind sind? Sie haben genau gewusst, in ihrem Herzen waren sie davon überzeugt, dass hier ein Mann vor ihnen stand, der mit keinem anderen verglichen werden konnte. Und trotzdem waren sie Gebundene und Sklaven ihrer eigenen Deutungen innerhalb des Judentums. Dasselbe ist heute wieder. Ganze Gemeinden und Gemeinschaften sind Gebundene und versklavte Menschen. Man hat ihnen die große Freiheit versprochen und hat ihnen neue Gesetze, ein neues Joch auferlegt. Und wie es beim Propheten steht, diesem Volke sollst du predigen, wie sie, was sie essen oder trinken sollten, das wäre ein Prediger für dieses Volk. Heute muss jemand kommen, der den Leuten knallharte Gesetze auferlegt, der sie in den Griff bekommt, der sie dirigiert. Und dann ist alles in Ordnung. Wenn irgendjemand kommt, von Gott gesandt, mit der wirklich göttlichen Botschaft, um die Menschen nicht an sich zu ketten und zu binden, sondern mit Gott in Verbindung zu bringen, dann überhören es die meisten. Denn es ist ja so unter den Menschen, sie wollen alle einen Führer, einen starken Mann, der ihnen allen vorausgehen soll. Dieser starke Mann ist unser Herr Jesus Christus. Wir brauchen niemanden, der sich stark macht und vor uns hergeht, sondern er, der Herr aller Herren. Er wird vor uns hergehen und uns den Weg bahnen. Ich habe heute ein Wort aus dem Römerbrief gelesen, das mich bewegte. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Die letzten Verse aus Römer Kapitel 2 und dann auch einige aus Kapitel 3. Denn nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist, und nicht die Beschneidung besteht darin, was äußerlich an Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Das Lob eines solchen kommt nicht vom Menschen her, sondern von Gott. Die Beschneidung war aufgrund einer göttlichen Anordnung vollzogen worden. Abraham, mit dem Gott einen Bund geschlossen hatte, vollzog die Beschneidung. Die wurde später in das Gesetz für ganz Israel aufgenommen. Doch hier wird uns gesagt, nicht der ist ein Jude, der äußerlich ein Ritual über sich ergehen lässt, sondern der ist es, der von Herzen glaubt, der mit dem Herzen bei der Sache ist. Äußerlich waren es alles Juden, und es steht geschrieben, der Herr kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Heute haben wir viele Christen, und man kann nicht leugnen, dass sie die Bestimmungen an sich erfüllt haben. Sie haben Buße getan, sich taufen lassen, sie sind dem, was Gottes Wort fordert, nachgekommen. Warum ist dann so viel Uneinigkeit, so viel Hass und Neid drunter und drüber? Wo ist das Wesen Jesu in diesen Tagen? Es geht doch nirgendwo schlimmer zu als unter den Gläubigen. Und das muss man doch einmal ganz offen aussprechen können. Allgemein sagt man ja, nirgendwo geht es so schlimm zu wie auf Erden. Aber man kann doch mit gutem Gewissen sagen, dass es wirklich an keiner Stelle so schlimm zugeht wie unter den sogenannten Gläubigen. Wir wollen das mal ganz ehrlich zugeben. Ungläubige Menschen haben noch Taktgefühl. Sie wissen, was sich gehört. Sie wissen, was Rufmord ist. Sie wissen, welche Folgen solche Sachen haben könnten. Die Gläubigen können sich alles leisten. Die können sagen, was sie wollen. Es macht ihnen nichts aus. Paulus sagt hier, nicht der ist es, der äußerlich an seinem Leibe dem Worte Gottes, dem Buchstaben nach Genüge getan hat und sagen kann, ich bin am achten Tage beschnitten, ich bin aus dem Stamme Benjamin, ein Israelit von Israeliten, wie es ja auch in Römer 9 wohl aufgeführt wurde. Nicht der ist es, an dem alle äußeren Handlungen vollzogen worden sind, sondern der, an dem die Beschneidung Gottes im Herzen wirklich stattgefunden hat. Und dazu gehört ein scharfes Messer, das ist das Schwert des Geistes. Am Herzen muss diese göttliche Beschneidung vollzogen worden sein. Sonst ergeht es uns, wie es damals den Juden ergangen ist. Sie waren sich ihrer Sache so sicher und meinten, dieser Mann bringt alles durcheinander. Er wollte die göttliche Ordnung wiederherstellen. Und am Kreuz auf Golgatha hat unser Herr dann die Erlösung vollbracht, um allen, wenn er von der Erde erhöht sein würde, um alle Gotteskinder zu sich zu ziehen. Und ich glaube, dass das auch jetzt geschieht. Wer zur Ökumene gehört, der wird dorthin gezogen. Jeder Mensch wird geistlich dahin gezogen, wohin er gehört. Dies ist die Zeit der Entscheidung. Neutralität mag es politisch geben, aber nicht geistlich. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Die Frage ist, wo zieht es dich hin? Wer zieht dich? Was ist die Motivation in unserem Herzen? Wir können eines sagen, wer das Reden Gottes in dieser Zeit gehört, im Glauben aufgenommen und verstanden hat, den zieht es zu Gott, aber dabei hört es nicht auf. Es zieht auch zueinander. Es verbindet mit Gott und verbindet untereinander. Niemand kann sagen, ich liebe Gott, den ich gar nicht sehe, und meinen Bruder, den ich sehe, den liebe ich nicht. Und wer das mit den Worten sagt, dem muss auch vorgehalten werden, dass Worte bei Gott nicht zählen, sondern nur die Taten, die in uns und durch uns offenbar werden. Wer Gott wirklich liebt, so schreibt es Johannes, liebt alle, die aus Gott geboren sind. Und daran erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind. Und diese Liebe ist nicht gegründet auf einer Erkenntnis. Diese Liebe ist in der Erlösungstat unseres Gottes am Kreuz auf Golgatha offenbar geworden. Warum steht in Johannes 3, Vers 16 geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wo ist die Liebe Gottes offenbar geworden? Am Kreuz auf Golgatha. Wodurch? Durch die göttliche Heils- und Erlösungstat, in dem durch das vergossene Blut die Menschheit mit Gott versöhnt wurde. Eine Liebe Gottes ohne Golgatha gibt es nicht. Es geht immer über Golgatha. Wir wissen, was zu Pfingsten geschah. Zu Pfingsten haben die ersten 120, die Erlösung angenommen und im Glauben erlebt haben, die Ausgießung des Geistes und der Liebe Gottes in ihr Herz empfangen. Es war aber nicht eine Sache, die an Golgatha vorüberging, sondern Golgatha hat Pfingsten nach sich gezogen. Es geht ja alles der Reihe nach. Wir haben den Karfreitag, wir haben Ostern, wir haben die Himmelfahrt, wir haben Pfingsten. Alles heilsgeschichtliche Ereignisse. Unser Leben muss diese Stufen durchgehen. Unser Glaubensleben muss mit dem, was am Anfang geschah, übereinstimmen. Gott will sich am Ende neu offenbaren. In wem? In der erlösten Schar. Es ist mir so groß geworden seit Ende Dezember, dass Gott in seiner unaussprechlichen Gnade und Liebe auch schon im Alten Testament dafür gesorgt hat, dass keiner zu kurz kommt, dass sie alle den Vorgeschmack seiner Gnade schon zu spüren bekommen. Und besonders denke ich da an das Halljahr. Wenn dieses Jahr kam und die Posaune am Versöhnungstage erscholl, waren alle Versklavten, alle Verschuldeten, alle waren frei. Niemand braucht noch etwas hinzuzutun. Freude, Jubel, Heil und Segen war damit verbunden. Ihr Lieben, ich kann nicht anders, ich muss es euch sagen, als der Herr seinen Dienst begann, hat er die Stelle aus dem Propheten Jesaja Kapitel 61 gelesen und hat das angenehme Jahr des Herrn an den Anfang seines Predigtdienstes gestellt. Und das ist der Tag des Heils, der jetzt ja seinem Ende entgegengeht. Der Tag des Heils geht seinem Ende entgegen. Aber wie es am Anfang war, so muss es auch am Ende sein. Und als ich die Stimme des Herrn hörte, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer, hatte ich noch gar nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und es verging ein ganzer Tag und ich hatte mich nicht um diesen Text oder um das gekümmert. Aber je länger die Zeit andauert, umso tiefer führt mich der Geist Gottes in die Bedeutung dieses Redens hinein. Versammle mir mein Volk, nicht ein Volk. Nicht versammle sie vor dir, sondern versammle mir mein Volk. Gott hat ein Volk auf Erden, eine Gemeinde, die er bezahlt, die er erkauft, auf die er einen Anspruch hat. Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Golgatha ist der zentrale Punkt des göttlichen Heilsgeschehens. Auf Golgatha ist der neue Bund in dem Blute des Lammes besiegelt und bestätigt worden für alle, die zum Volke Gottes gehören. Versammle mir nicht ein Volk, siehst nicht, rotte dir einige Leute zusammen. Das geschieht ja überall, die Zusammenrottung. Das geschieht ja ohne göttlichen Auftrag, das wissen wir. Aber Gott will, dass die Seinen zusammengerufen werden unter dem Schall seines Wortes, damit er zu uns reden kann. Und alles andere muss in uns zum Schweigen gebracht werden. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen noch reden wollten, wenn der Herr gegenwärtig war und geredet hat? Ich bin davon überzeugt, wer das Reden Gottes in dieser Zeit wirklich gehört und durch den Geist aufgenommen hat, dem ist selber gar nicht mehr so sehr zum Reden zumute. Der sagt einfach, rede Herr, ich höre nach jünger Weise. Wie oft trifft man Menschen? Sie werden mit diesem und jenem Ausspruch nicht fertig. Es heißt, Bruder Brenim hat da das gesagt und dort das. Ihr Lieben, der Widerspruch liegt nicht in dem, was Bruder Brenim sagte. Und das Missverständnis liegt nicht in der Heiligen Schrift. Das ist in jedem persönlich und nicht in den Predigten. So wie man die Bibel zusammenfügen muss, um ein einheitliches Ganze zu haben, so muss man auch die Predigten Bruder Brenhams aus göttlicher Sicht sehen. Und manchmal muss man sogar noch wissen, aus welchem Grunde er gewisse Bemerkungen hat, die nur an meine Gemeinde gerichtet. Und dann gibt es Leute, die sagen, Bruder Frank, was haben wir denn damit zu tun? Er hat doch selber gesagt, es ist nur an seine lokale Gemeinde gerichtet. Wenn aber bekannt ist, dass die Prediger ihn so beschossen haben, ihn so angegriffen haben, weil eben die Leute von verschiedenen Orten und Städten und Gegenden und Gemeinden zu ihm kamen, er hat sich abschirmen müssen und sagen, das, was ich hier sage, sage ich nicht den Leuten des Bruders in der Gemeinde so und so, das sage ich hier. Und es ist und bleibt an das ganze Volk Gottes gerichtet. Sonst könnten wir ja alle sagen, ja, die Predigten sind ja zum größten Teil dort gehalten worden. Nein, man muss in einem solchen Fall wirklich ein bisschen mehr wissen, als nur den einen Satz da lesen und dann sagen, ja schau, was hat er denn hier gesagt, glaubst du das nicht? Natürlich glaube ich das. Man muss aber, wie ich sagte, wirklich die Umstände wissen, weshalb was getan oder gesagt wurde. Wir könnten ja sagen, hier hat Paulus die Briefe an die Gemeinde zu Rom geschrieben. Und dann könnten wir hier sagen, wir sagen, ihr in Rom, alle Heiligen und Geliebten in Christus, Gnade und Friede sei mit euch und so weiter. Und dann sagen wir, Moment mal, wir sind noch in Salzburg. Was haben wir damit zu tun? Der Geist Gottes hat durch alle Knechte Gottes zeitlos gesprochen.
Es gibt keine Festsetzung einer Grenze oder eines Landes, einer Stadt oder einer Gemeinde. Gottes Wort ist an Gottes Volk zu allen Zeiten, an allen Orten gerichtet. Und alle, die aus Gott sind, hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Den Juden hat Paulus diesen direkten Vorwurf gemacht und gesagt, ihr seid äußerlich alle beschnitten. Am Leibe fehlt euch gar nichts. Ihr habt über euch ergehen lassen, was das Gesetz fordert. Aber damit ist noch nicht alles getan. Und dann kommt er zu der Feststellung und schreibt, nur er ist ein wirklicher Israelit, in dem die Beschneidung des Geistes am Herzen stattgefunden hat. Ihr Lieben, lasst mich das heute betonen. Wir können alles über uns ergehen lassen, was Gottes Wort fordert. Bis hin zur Taufe gehorsam sein und meinen, allem nachgekommen zu sein. Heute wollen wir es uns sagen lassen und anschließend den Herrn darum bitten. Was wir tun konnten, haben wir getan. Jetzt tue wir das in uns, was wir nicht zu tun vermögen. An uns können wir alles was tun. Der eine kann sagen, ich habe geraucht, ich höre auf zu rauchen. Der andere sagt, ich habe ein bisschen zu viel getrunken, ich höre jetzt auf mit dem vielen Trinken. Der andere kann sagen, ich ging dorthin zum Kino, da, wir können äußerlich, können wir die Beschneidung vollziehen, von Kopf bis zu Fuß. Damit ist die innerliche Beschneidung noch nicht vollzogen. Noch gar nicht. Es kommt auf das Gnadenwerk unseres Gottes an. Und da haben wir ja in den letzten Predigten wirklich starke Speise bekommen. Es ist doch der göttliche Same, der in uns hineingelegt wird, der zu neuem Leben hervorkommt. Das ist doch nicht eine Sache, die wir, du oder ich, gepflanzt haben, die Gott in uns hineingelegt hat. Und am Schluss gebührt dann dem Herrn aller Dank und alle Ehre. Wer sind wir, dass Gottes Barmherzigkeit in unser Leben kam? Wer sind wir, dass wir unter Millionen die Stimme des Herrn gehört? Dass wir in dieser irren und wirren Zeit unterscheiden können, wo Gott redet, wo er wird? Und die meisten denken immer noch, wenn Gott etwas tut, dann wird es eine solch große Sache sein, dass die ganze Welt davon erfährt. Wo wurde unser Herr geboren? Im Stall zu Bethlehem. Was sagt Bruder Brenhin? Gott offenbart sich in Einfachheit. Gott, der unendliche, unfassbare, allmächtige, ewige, ist bis in einen kleinen Keim hineingekommen in den Schoß der Maria, um sich einen Leib zu bilden, damit er in Fleische offenbar werden konnte. Aber vergessen wir es nicht. Das Wort als Verheißung war zuerst da. Und das Wort der Verheißung wurde der Maria gebracht. Und es heißt, sie glaubte und der Heilige Geist überschattete sie. Und es ist wohl jetzt in einer der kommenden Predigten, wo Bruder Brenhin den ganz gewaltigen Vergleich, wenn auch langatmig, das war ja manchmal so bei ihm, das müsst ihr ihm bitte verzeihen. Aber wer richtig liest und von Herzen glaubt, dem macht es ja nichts aus, wenn er einige Seiten mehr liest und wenn eine Sache viermal betont wird. Aber dann lässt er uns wissen, Eva und dann Israel und dann Maria und dann die Braut als in einer wunderbaren Weise die Vergleiche, wie kein Mensch geschöpft hat aus dem Wort Gottes. Und lasst mich euch sagen, wir haben ein großes Vorrecht. Wir dürfen Worte der göttlichen Offenbarung, der tiefsten Geheimnisse Gottes hören in dieser Zeit. Was Menschen nie zu hören bekommen haben, das dürfen wir in dieser Zeit hören. Und das demütigt jeden. Wer noch in seinem Herzen auch nur die geringste Neigung verspürt, sich darauf etwas einzubilden, dem muss einfach gesagt werden, dass er Gott noch überhört hat und nicht verstanden hat. Ein Reden Gottes demütigt uns unter die gewaltige Hand des Herrn. Nie werden wir auf andere herabsehen. Nie werden wir sie verurteilen. Im Gegenteil, wir werden tiefes Leid über alle verspüren. Und ich meine, wenn uns dieses große Vorrecht geschenkt wurde, dass wir nicht nur hier in Europa, sondern sehen können, wie in aller Welt, buchstäblich in aller Welt, die Letzten herausgerufen werden. Wege öffnen sich, Türen tun sich auf, ohne dass man Hand ans Werk gelegt hat. Das beste Beispiel ist ja die letzte Reise. Ich habe keinen Menschen in China gekannt, keinen in Korea, keinen in Japan, keinen auf Taiwan. Plötzlich ist ein Gesamtprogramm fertig. Ein Gesamtprogramm fertig. Und ein Brief kommt ins Haus. Wie aus heiterem Himmel. Und die Türen öffnen sich und Tausende hören Gottes Wort. Und der Bruder, den der Herr dazu nutzte, er sagte mir zum Schluss, Bruder Frank, das hat es bei uns noch nicht gegeben, dass der gleiche Mann zu den Pfingstleuten, zu den Baptisten, zu den Methodisten, zu den Presbyterianern geht. Er sagte, wenn jemand zu den Pfingstleuten kommt, dann bleibt er dort. Kommt er zu den Baptisten, dann bleibt er dort. Aber dass der eine oder die einen Leute übernehmen, die schon bei den anderen waren, das hat es noch nicht gegeben. Und dann hat er mich wortwörtlich gefragt, wie ist das nur möglich? Was ist an der Sache? Ich sagte nur, das hat Gott getan. Das ist die Stunde Gottes, um die Letzten herauszurufen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn so 14.000, 15.000 Menschen innerhalb einer Woche oder 10 Tagen das Wort des Herrn gehört haben, dass diese wieder zu anderen sprechen. Und das ist wie ein Feuer vom Winde getrieben und verbreitet wird. Ich darf nur sagen, unser Gott ist treu. Er hat uns eine Botschaft hinterlassen. Er hat seine Knecht und Propheten genommen. Das hat mich oft genug schwer betrübt. Ich habe des Öfteren Leid darüber getragen, um nicht gar zu sagen, dass ich fast mit Gott gehadert habe, warum er das tat. Weil ich nicht sehen konnte, wie die Vollendung der Brautgemeinde ohne diesen gewaltigen Dienst ihre Vollendung finden könnte. Aber Gott weiß es. Erst seit der Zeit, seit seinem Heimgang, ist ja die Botschaft in alle Welt hinausgetragen worden, zu allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und ein Prophet gilt sowieso nichts, solange er lebt, und in seinem eigenen Lande noch am allerwenigsten. Da denke ich tatsächlich an den einen Pfingstprediger, den manche vielleicht auch von euch kennen. Er hatte sich die Aufgabe gestellt und ist nach Jeffersonville geflogen und dann auch gefahren, mit der Absicht, die Nachbarn Bruder Brenhams zu befragen, wie es denn so um diesen Brenham steht. Nicht? Ja, ein ganz großer Pfingstprediger, beides, von Ruf und auch von Gewachs. Aber, und dann kam er zurück. Ich habe persönlich mit ihm gesprochen. Und er kam zurück und hat mir dann seine Bemerkungen wiedergegeben. Mir war jeder Satz wie ein Stich durchs Herz. Und ich frage euch heute, wenn jemand in den Tagen Jesu unseres Herrn dahingegangen wäre und hätte die Schriftgelehrten und das Volk, die Nachbarn gefragt, auch die hätten gesagt, der ist doch unehelich geboren. Den hatte doch Maria, ach, die ganze Geschichte, wenn ihr das alles wüsstet, was da mit diesem Mann, ach, du Liebzeit, ist das so oder nicht? Viele kennen den Herrn dem Fleische nach und wenige kennen ihn dem Geiste nach. Und der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Paulus schreibt, wenn wir Christus dem Fleische nachgekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Also, denn wir selber sind ja eine neue Kreatur in ihm geworden. Aber diese Leute fühlen sich dann so bestärkt. Oh, sie sagen, ich habe den Nachbar gesprochen und der hat das und das und das gesagt. Und ich habe den Nachbar und der hat das und das. Mich interessiert kein Nachbar. Mich interessiert Gott. Halleluja. Und das, was Gott tut. Halleluja. Und es interessiert mich auch noch, dass Gott sich für mich interessiert. Halleluja. Das ist doch das Herrliche. Wenn Gott sich um uns nicht bemühen, für uns nicht interessieren würde, was wäre das? Wir wären Pharisäer, die Ärmsten, wie unser Bruder sagt, und man müsste sich schon jetzt beklagen, ehe man stirbt. So ist es. Ihr Lieben, ich bin heute nicht hier, um zu predigen. Ich bin nur hier, um Gemeinschaft mit euch allen zu haben. Um euch auszudrücken, was ich empfinde. Ihr sollt wissen, dass ich euch von Herzen schätze und liebe. Und dass meine Gedanken sehr oft mit euch und unter euch sind. Und ich weiß, dass auch ihr meine in euren Gebeten gedenkt. Und wenn manchmal die Prüfungen fast unerträglich werden, dann weiß ich, dass die Gebete der Heiligen mich tragen. Und dass Gott uns je länger, je inniger zusammenfügt und schmiedet und dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer die Liebe Gottes wirklich erlebt und empfangen hat, der ist für ewig in dieser Liebe Gottes geworden. Den kann nichts scheiden. Weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, Trübsal, noch nicht mal Henkerbeil. Auch wenn eines Tages das Henkerbeil hier kurz angesetzt werden würde, dann ist höchstens der Kopf vom Rest des Körpers geschieden, aber die Seele nicht verändert. Die Seele ist und bleibt mit Gott verbunden. Die Erlösung ist ein göttliches Schöpfungswerk in deinem und in meinem Leben. Und das sollen wir heute begreifen. Es steht doch geschrieben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Als Gott die Schöpfung ins Dasein sprach, war doch alles da. Er hat doch nicht anschließend noch nachgeholfen und gesagt, da habe ich jetzt das vergessen, da muss ich das jetzt verbessern und nachmachen. Alles, was Gott schuf, war sehr gut. Und Gott sah alles an und sprach, das ist eine feine Sache. Alles ist mir geraten, alles ist schön. Wir sind nicht nur erlöst. Unsere Sünden sind nicht nur vergeben. Unsere Schuld ist nicht nur bedeckt, das alles auch, aber natürlich darüber hinaus eine neue Schöpfung geworden durch die Gnade Gottes. Erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch das heilendes Blut. Das ist die Abrechnung mit dem ersten Abschnitt. Als zweites kommt der Same Gottes in uns hinein, der Heilige Geist bringt ihn zu neuem Leben hervor und es entsteht etwas Göttliches, entsprechend dem Wesen und der Natur unseres Herrn. Und die Predigt, die wir jetzt wohl herausgeben werden, ist vom Lamm und von der Taube. Ich sage euch, die Predigten werden immer schärfer. Und wir würden sie nicht nur lesen, müssen uns prüfen und sagen, welch ein Wesen trage ich in mir? Und es treibt uns in die Enge. Und wir gehen auf unsere Knie und wir sagen, Herr, koste, was es kostet. Nimm mich hin. Nicht nur die Beschneidung am Leibe, sondern die Beschneidung des Herzens. Und wer diese Beschneidung erlebt hat, das muss nämlich von innen heraus, muss es kommen. Wenn es von außen kommt, dann wird es nicht tief genug hineindringen. Ihr könnt es hier in Römer im dritten Kapitel nachlesen, wie Paulus dann diesen Juden vorhält, die einerseits sagen, wir sind das Volk Gottes, uns gehören die Verheißungen, mit uns hat Gott den Bund geschlossen, wir haben die Beschneidung erlebt, wir sind, wir sind, wir sind. Und dann schreibt Paulus, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Es gibt keinen Einsichtigen, der wirklich mit Ernst nach Gott sucht. Sie alle sind abgewichen, allesamt entartet. Keiner ist da, der das Gute tue, auch nicht ein einziger. Ein offenes Grab ist ihre Kehle, mit ihren Zungen reden sie Trug, Ottergift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Unheil sind auf ihren Wegen. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Keine Furcht Gottes steht ihnen vor Augen. Man könnte weiterlesen. Was nützt es den Leuten, wenn sie sagen, wir sind das Bundesvolk, uns gelten die Verheißungen, wir haben die Beschneidung, wenn das alles in den Herzen dieser Menschen noch zu finden ist? Gott will eine Beschneidung am Herzen vollziehen. Er spricht, siehe, ich mache alles neu. Er allein vermag unser Leben, unser Wesen zu verändern. Sehr oft sprechen Menschen wie mit Engelzungen. Auf ihren Wegen ist Unheil, Verwüstung, Unfrieden und alles Mögliche. Niemand möge sich täuschen, wer von Gott gesandt wird Frieden bringen, weil er selber Frieden mit Gott hat. Er wird Ruhe bringen, weil er zur Ruhe in Gott gekommen ist. Es wird alles durch diejenigen offenbar werden, die von Gott voll und ganz begnadigt worden sind. Man braucht nicht allzu viel Geistesunterscheidung zu haben, um anschließend zu sehen, welch ein Resultat irgendein Besuch, ein Gespräch, was immer es gewesen sein mag, man erkennt es anschließend aus welcher Quelle es gekommen ist. Viele sind sich dessen nicht bewusst, dass der Fall ja schon im Garten Eden anfing, das Wort Gottes zu handhaben. Er kam nicht mit einem Zeitungsausschnitt. Er kam nicht und hat gefragt, hast du schon im Radio gehört? Er kam und sagte, weißt du, es steht doch geschrieben. Ja, so kann er. Und so kommen die Leute heute auch. Aber ich bitte euch um eins. Betet und erkennet, dass Gott aufbaut und nicht zerstört. Dass er sammelt und nicht zerstreut. Dass er verbindet und nicht verwundet. Dass er heilt. Noch ist Salbe in dir. Ich weiß, zum Schluss wird das Volk Gottes aus Gerechten bestehen, wie es von Israel heißt, wohl im Propheten Haggai. Keine Lüge wird mehr in ihrem Munde gefunden werden, und mein Volk wird in seiner Gesamtheit aus Gerechten bestehen. Ich meine nicht aus Selbstgerechten, aber von Gott gerechtfertigt. Von Gott gereinigt, von Gott geheiligt, von Gott erfüllt mit Heiligem Geist. Eine Gemeinde, in der kein Zank und Streit, kein Beißen und Fressen, wie Paulus es an die Galater schreibt. Und er hat doch die Erwähnung machen müssen, wer hat euch bezaubert? Mir kann niemand etwas anderes sagen. An den Früchten erkennt man es. Und überall dort, wo irgendein Zauber entsteht, da ist der alte babylonische Geist, der Verwirrung stiftet, Unheil anrichtet. Und dann gehen sie weiter. Nachdem das Unheil fertig ist, gehen die Leute alle wieder schön weiter. Aber eines Tages wird Gott ein Halbschild, ein Stoppschild aufstehen und wird sagen, stopp, weiter nicht. Gott wird nicht zulassen, dass die Seinen bis ans Ende durcheinander gebracht werden. Er wird uns die Gnade schenken, auf Anhieb festzustellen, mit welch einem Motiv Leute kommen, weshalb sie dies oder jenes sagen, welch einen Zweck haben sie damit verbunden. Und schon werden wir unterscheiden können, ob sie kommen, um aufzubauen, zusammenzuführen oder zu zerreißen und zu zerstreuen. In meiner Bibel und sicher auch in eurer steht vom Feind geschrieben, er kommt, um zu zerstreuen, zu zerreißen. Steht ja wohl in Johannes Kapitel 10 geschrieben. Ihr Lieben, dies ist die Zeit, in der Gott uns Klarheit schenken möchte. Und wir müssen unseren Stand einnehmen. Wir können uns unmöglich bis ans Ende mit all den Unruhen, mit all dem Hin und Her befassen. Wenn wir wollen, dass Gott sich mit uns befassen soll, dann müssen wir in ihm zur Ruhe kommen. Und wer in Gott zur Ruhe gekommen ist, der ruht von all seinen Werken. Der ruht in dem Werk Gottes. Der muss nicht noch Beschneidung hier und Beschneidung da. Der ruht in dem Werk Gottes und lässt den Geist Gottes durch das Wort Gottes wirken und die echte Beschneidung vollziehen. Nicht diejenigen waren es, die es äußerlich mit Stolz sagen konnten, sich auf Abraham berufen, auf Mose, auf den Bund, den Gott geschlossen hat. Das zählte noch nicht. Der Gehorsam und die Gnade Gottes, die im Leben dieser Menschen wirksam geworden sind, das allein zählt. Und so ist es auch jetzt am Ende. Und ich weiß, Gott wird uns Gnade schenken, das alles richtig zu verstehen. Und durch dick und dünn mit dem Herrn standzuhalten. Koste, was es koste. Ich sage auch manchmal, Herr, ich kann nicht mehr. Natürlich. Warum soll ich das nicht zugeben? Ich bin doch ein Mensch. Die meisten Leute meinen, man müsste ein Engel sein, aber noch sind wir Menschen. Die Verwandlung unserer Leiter kommt erst. Und wir gehen über Höhen und durch Tiefen. Ich habe es einmal so gesagt. Selbst wenn irgendetwas auf dem großen Ozean, da schwimmt und ihr wisst ja, die Wellen gehen haushoch. Ob der betreffende Gegenstand nun einmal oben und einmal unten, spielt keine Rolle. Er ist immer auf dem richtigen Platz. Er geht niemals unter. Und wir, ob das rauf geht oder runter geht, Gott geht mit uns rauf, Gott geht mit uns runter. David sagt im Psalm 139, und wenn ich mich in der Hölle bettete, du, o Gott, wärst da, und deine Hand würde mich auch da selbst führen, es gibt doch keinen Ort, wo wir hinfliehen könnten, um fern von dem Angesicht des Herrn zu sein. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen doch vor ihm bleiben und sagen, Herr, du hast uns geschaffen, so sind wir Vollzieher. Du, die Beschneidung an unserem Herzen, wir möchten dir dienen, möchten wir treu sein, denn wir wissen, das Kommen des Herrn ist nahe gerückt. Und ich darf die Bemerkung vielleicht hier heute unter euch, meinen Freunden, machen. Als das Jahr 70 auf uns zukam, war ich ganz ruhig. Ich wusste, es kommt und geht. Das Jahr 73 war wieder ein entscheidendes Jahr, wo viele manches erwartet haben. Ich war ruhig. Es kam und ging. Und das Jahr 77, das ja von größter Bedeutung gewesen ist, ich war innerlich ruhig. Ich wusste, es kommt und geht. Aber ich muss euch genauso sagen, dass seit dem Dezember etwas in mir vorgeht. Etwas geht in mir vor. Und ich bin mir dessen so bewusst wie nie zuvor, dass wir die Endphase betreten haben. Und ich hoffe nur, dass es niemand missversteht. Ihr wisst, ich habe die Bemerkung mit dem Halbjahr gemacht. Dasselbe hat unser Herr auch getan. Er meinte kein Jahr von 365 Tagen. Er hat ja selber 3,5 Jahre gepredigt, nachdem er das Halbjahr dort ausgerufen hat. Lasst uns doch immer nüchtern bleiben und nicht sagen, ja, nun hat der Bruder Frank gesagt, das Jahr 83, das wird jetzt das letzte Jahr sein und dann kommt der Herr. Das hat doch kein Mensch gesagt. Ich denke überhaupt nicht daran, so etwas zu sagen. Aber eines wird mir groß. Die Posaune Gottes ertönt. Die volle Erlösung wird von den Kindern Gottes im Glauben aufgenommen. Und ich sage euch schon heute, diese persönliche Seelsorge, die man immer so getrieben hat, Jahr aus und Jahr ein, damit ist alles zu Ende. Gott wird unser Seelsorger sein. Unter der Verkündigung des Wortes wird jede Frage beantwortet, jedes Problem gelöst werden. Er, unser Hirte, wird sich seine Herde annehmen. Amen. Du, wir sehen, was das gibt, Bruder, mein Bruder. Jawohl, so ist das. Ich weiß es. Aber bitte, versteht alles recht. Dass niemand irgendwie aus dem, was gesagt wird, etwas anderes macht. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich weiß nur, dass sich alles zuspitzt und wirklich jetzt dem Ende zugeht. Ohne Aufenthalt geht es dem Ende zu. Wie lange dieser Zeitabschnitt der endgültigen Zubereitung dauern wird, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, bald werden wir vom Glauben zum Schauen kommen, uns kann nichts passieren. Wir fürchten uns noch nicht einmal vor denen, die den Leib töten können, weil wir wissen, dass sie die Seele ja nicht töten können. Und es wäre das größte Vorrecht, das habe ich schon einige Mal gesagt, wenn wir unser Zeugnis mit dem Blut besiegeln könnten, das wäre das Allerschönste, was uns passieren könnte. Dieses teure Wort Gottes, für das fast alle Propheten ihr Leben gelassen und unser Herr hat sein Leben gelassen, damit wir gerettet und dieses Wort uns aus Gnaden zuteil werden konnte. Warum sollten wir uns fürchten? Wir gehen getrost vorwärts im Glauben mit dem Herrn. Merken wir uns das Wort von heute. Nicht die äußere Beschneidung am Leibe, nicht das, was wir tun können, sondern das, was Gott in deinem und in meinem Herzen, in deinem und in meinem Leben tun kann. Darauf kommt es an. Und heute, noch in dieser Stunde, möchte Gott in uns allen in übernatürlicher Weise wirken durch sein Wort, durch seinen Geist und durch sein Blut, um das Gnadenwerk in jedem Einzelnen zu vollenden und auf den Stand zu bringen, in dem wir vor Gott bestehen können. Wir sagen damit Paulus nicht, dass wir es schon ergriffen haben, aber wir müssen hinter uns zurücklassen, was gewesen ist, und uns ausstrecken nach dem, was vor uns ist. Der Herr ist unser Ziel. Wenn wir wüssten, wie lieb er uns hat, wir können das gar nicht ermessen. Eine von Gott, von Ewigkeit her, herausgeliebte Braut, er meinte. Deshalb sagt er, ich habe dich je und je geliebt und habe dich aus lauter Liebe zu mir gezogen. Ich habe dich erlöst, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Ich möchte euch heute zum Herrn hin versammeln. Ich möchte, dass er verherrlicht vor unseren Herzensaugen in unserer Mitte dasteht und wir alle zu ihm aufschauen könnten und wirklich die Verbindung im Gebet zu Gott suchen. Wir müssen unseren Mund öffnen und mit Gott reden, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Viele bekommen nicht das, was Gott ihnen geben möchte, weil sie sich nicht öffnen, sondern ihren Mund verschlossen halten. Und die Bibel sagt, bis das Herz voll ist, bis geht der Mund über. Ehe das Herz gefüllt werden kann, muss der Mund im Gebet, im gläubigen Gebet, sich öffnen und unsere Stimme zu ihm emporsteigen. Und das wollen wir heute im gemeinsamen Gebet tun. Das braucht nicht allzu laut zu sein, aber es soll schon zu hören sein. Man muss wirklich mit dem Mund bekennen, was man von Herzen glaubt. Man kann nicht nur gedanklich in sich hinein beten. Man muss den Gedanken durch Worte Ausdruck verleihen und mit Gott reden, wie wir miteinander reden würden. Ich kann auch mit euch nicht reden, nur in Gedanken, die ich oben herumgehen lasse, dann hört ihr gar nichts. Und mit Gott ist das genauso. Wenn wir mit ihm reden wollen, dann müssen wir unseren Mund öffnen. Und wir haben sogar die Verheißung, tue deinen Mund weit auf. Sonst nicht. Sonst nicht. Ihr wisst, was ich meine. Sonst können wir ruhig, schön still sein. Aber vor Gott, können wir unseren Mund weit aufnehmen. Und man kann es bei Leuten sehen, die einige Tage nichts gegessen haben. Wenn die an den Tisch kommen, bei denen geht es echt gut zu. Da wird ein voller Happen genommen. Und so wollen wir es heute tun. Ich meine jetzt nicht schreien, nicht ungebührlich. Unser Herz öffnen und unseren Mund. Im Flehen, im Beten und dann in der Danksagung und in der Anbetung, im Loben und im Preisen. Jeder Mensch, der möchte, dass Gott ihm gibt, worum er bittet, muss am Ende seines Gebetes schon dafür danken. Ein Gebet, das ohne Dank endet, ist ein Gebet, das im Unglauben endete, und es war eine Zeit, die wir uns hätten sparen können. Jedes Gebet muss mit einem Dank enden. Nur dann wissen wir, dass der Glaube in uns gewirkt wurde und wir schon die Antwort im Glauben von Gott angenommen haben. Ich nehme an, es war klar genug ausgedrückt. Gott hat uns lieb. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.